möchte Sie begrüßen zu unserem Gottesdienst heute am Anfang der Passionszeit, am Sonntag in Vocavit. Wir wollen unseren Gottesdienst beginnen mit dem Lobe Gottes. Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren und allein Weisen sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wollen miteinander das Lied singen, allein Gott in der Höhe sei er, und wollen uns damit auch in die Gegenwart unseres Gottes stellen, der unter uns ist. 131, die Verse 1 bis 3. Wir wollen mit Gott reden im Gebet. Herr Gott, unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass dies Erbarmen bei uns allen Wirklichkeit ist und dass wir uns jetzt an diesem Sonntagmorgen dir in deiner Güte zuwenden dürfen. Und wir erbitten dies von dir. Gib du uns heute Morgen deine Nähe. Ja, wenn wir in dein Licht treten, dann wird uns bewusst, wie wir unser Leben versäumt haben und wie wir es ohne dich gelebt haben. wie wir es gefüllt haben mit Dingen, die uns nicht weiterbrachten. Aber du rufst uns heute zu dir und willst uns ganz neu in deine Nähe ziehen. Und du willst aus unserem Leben etwas ganz Neues machen, etwas von dir geprägtes und gefülltes. Lieber Herr, gib uns heute, uns allen, die wir jetzt versammelt sind, deine Nähe und dein Reden und tu uns die Ohren auf, nimm Hindernisse weg, die uns hindern, auf dein Wort zu hören, dass wir verstehen, nicht was Menschen uns sagen wollen, sondern was du als unser ewiger Gott uns zu sagen hast. Und alles, was wir jetzt in der Stille dir sagen, das hörst du. Du, Herr, bist nahe allen, die dich anrufen, alle, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Wir haben von unserer Freizeit am letzten Wochenende noch einen Freizeitchor. Das ist schön, dass Sie im Gottesdienst heute mitwirken. Wir lesen aus dem zweiten Petrusbrief, im zweiten Kapitel in den Bibeln ist es die Auslegenseite 234 im Neuen Testament. Gerade so schön das Evangelium gesungen gehört haben, dann belastet es uns, dass Christen immer wieder das Evangelium verdrehen, vermischen mit eigenen Gedanken. Und da setzt sich schon das Neue Testament und die Apostel eigentlich in jedem Brief damit auseinander, mit heftigen Worten. Und wir müssen immer aufpassen, dass wir vom Evangelium das wegnehmen, was Menschen dazu machen. Und wo Menschen es umbiegen, dass wir das unverfälschte und lautere Wort Gottes und Evangelium hören. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk Israel, wie auch unter euch falsche Lehrer auftreten werden, die verderbliche Irrlehren einführen und den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat, der Herr Jesus, und sich damit selbst einen jähen Untergang bereiten. Und viele von ihnen werden in ihren Ausschweifungen folgen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit in Verruf geraten. Und jetzt machen wir einen Sprung. Es geht in einer erschütternden Weise weiter, wie das dargelegt wird, dass Glauben und Leben nicht übereinstimmt. Im Vers 12, Menschen, die sich Christen nennen, von denen man sagen muss, sie sind wie unvernünftige Tiere, die von Natur aus dazu bestimmt sind, gefangen und geschlachtet zu werden. Sie lästern, was sie nicht verstehen, und werden so an ihrer eigenen Verdorbenheit zugrunde gehen und unter dem Lohn ihrer Ungerechtigkeit leiden müssen. Sie halten es für höchste Lust, am hellen Tag zu schlemmen. Sie sind Schmutzfinken und Schandflecken, mästen sich, betrügen euch, wenn sie mit euch essen. Ihre Augen sind immer auf Ehebruch aus und unablässig bereit zur Sünde. Sie locken ungefestigte Menschen an sich. Ihr Herz wird von Habsucht getrieben, verfluchte Leute. Sie haben den richtigen Weg verlassen und sind in die Irre gegangen, als sie dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, folgten. Das wird in unserem Predigtext nachher wiederkommen. Der liebte ungerechten Lohn wurde aber für seine Übertretung zurechtgewiesen. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und widersetzte sich der Torheit des Propheten. Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken, vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist die schwärzeste Finsternis. Denn sie reden große Worte, hinter denen nichts steckt, und locken aus niedriger Lust mit Ausschweifungen diejenigen an, die kaum den Leben im Irrtum entronnen waren. Sie versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus den Verstrickungen der Welt entronnen sind, aber wieder von ihnen eingefangen werden, dann ist mit ihnen am Ende schlimmer geworden als vorher, denn es wäre besser für sie gewesen, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt, als dass sie ihn kennen und sich doch von dem heiligen Gebot abwenden, das ihnen anvertraut worden ist. Wir hören noch einmal den Chor.
Oh.
Es ist jetzt keiner in unserer Kirche, an dem Gott das nicht erfüllen will, dass er aus unserem Leben, das oft zerbrochen ist und die Spuren von viel Not trägt, ein Gefäß seiner Gegenwart machen will. Und darum singen wir jetzt dieses Lied, Herr, habe Acht auf mich. 524, die Verse 1 bis 5, dass unser Leben geprägt wird von der Gegenwart Gottes. Jetzt wissen Sie, worum es heute geht in der Predigt. Der Teufel steckt im Detail. Dass in unserem Leben oft verborgene Dinge sind, an die wir kaum denken, die uns ganz stark mit den dunklen Mächten der Finsternis zusammenbringen, unser Leben belasten. Das Wunderbare ist, dass unser Herr Jesus Befreiung schenkt. Wir lesen aus Offenbarung 2, Vers 12 bis Vers 17, ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 2, Vers 12 bis 17. Dem Vorsteher der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, ich weiß, wo du wohnst, dort, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde. Dort, wo der Satan wohnt. Aber etwas habe ich gegen dich. Es gibt bei dir Leute, die sich an die Lehre Biliams halten. Der Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, dass sie vom Götzenopfer aßen und Hurerei trieben. Ebenso gibt es bei dir Leute, die sich an die Lehre der Nikolaiten halten. Das war damals eine gnostische Sekte, vergleichbar etwa anthroposophischen Gedankengängen. Kehre um, sonst werde ich bald zu dir kommen und mit dem Schwert meines Mundes gegen sie Krieg führen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manna geben und einen weißen Stein. Das war damals die Goldmedaille bei den Siegeswettbewerben. Auf dem Stein aber steht ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Herr, segne du dein Wort an uns. Amen. Ich wäre jetzt gern ein wenig Ihr Reiseführer und dann würde ich Sie einmal jetzt mit dem Bus an diesen kleinasiatischen Städten vorbeiführen, denn die Archäologen haben ja eine Menge dort ausgegraben und es wäre wahrscheinlich erst an Ort und Stelle für uns möglich, etwas zu ahnen von diesen Zentren des Geistes. Smyrna war die Handelsstadt, Ephesus war der politische Mittelpunkt, Pergamon war das geistige Kulturzentrum des damaligen Kleinasiens. Wir haben ja in unserer Sprache noch das Wort Pergament, das von Pergamon kommt. Und das spricht genug, dass es dort tolle Bibliotheken gab. Und manche von ihnen standen wohl schon in Berlin am berühmten Pergamon-Altar. Ein Kunstwerk, das doch wohl in seiner Einzigartigkeit nie mehr erreicht wurde. Und das haben manche schon gemeint, ob nicht an diesem Altar Antipas, der treue Zeuge, gestorben ist. Es muss turbulente Auseinandersetzungen gegeben haben um diese kleine Christengemeinde, denn es gab auch in Pergamon das Heiligtum des Äskulap. Bis heute haben unsere Apotheker das Äskulapzeichen mit der Schlange als das Symbol. Und für die Christen war dies eine besondere Auseinandersetzung. Der Heilkult des Äskulap, zu dem viele gewallfahrtet sind und seine Wunderkraft bejubelt haben. Und die Christen, die wussten, dass für sie das Bild der Schlange eine ganz andere Bedeutung hat. Und da sagt es Jesus in diesem Abschnitt dieser Gemeinde so klar, wie es aus den Augen Gottes aussieht, dieses eindrucksvolle Zentrum der Kultur. Ich war noch nie in Pergamon, ich habe mir es auch nur vorgestellt, deshalb sind wir beide nicht besser dran, Sie und ich, wie das damals wohl gewesen sein mag mit dieser Kultur. Aber dieser Gemeinde, sagt Jesus, dass sie ihren Sitz hat am Thron des Satans. Die Bibel hat uns das nie verschwiegen, dass es eine reale Macht ist, mit der wir in dieser Welt uns auseinandersetzen müssen. Und zweimal kommt es in diesem Abschnitt vor, ich weiß, wo du wohnst. Und ich will heute Morgen besonders die grüßen, die jetzt nicht viel Erklärungen brauchen. Die sagen, bei uns ist das mittendrin in der Familie, jeden Morgen, dass wir einer ganzen unheimlichen Welle der Finsternis gegenübertreten. Der andere, der sagt, das geht mir immer so, wenn ich in meinen Beruf muss und unter meine Kollegen komme. Die Macht der Finsternis, die den anderen bedrängt in der Tiefe der Depression und der Einsamkeit. Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst. Und er kennt sie ganz genau. Und er kann mitfühlen mit ihnen, weil Jesus diese Mächte kennt. Und er sagt es noch einmal ganz deutlich, dass er gerne seine Gemeinde dort hat. Genau dort, wo der Teufel am stärksten seine Macht entfaltet. Genau dort hat er gern seine Gemeinde. Und wir wollen uns nie Gedanken einreden, als ob wir die Welt räumen könnten und uns zurückziehen in irgendwelche stillen Gefilde. Solange uns unser Herr hineingestellt hat in diese Welt, sind wir umkämpft und in Auseinandersetzungen gestellt, die uns schier zerreiben. Weil wir spüren, das ist nicht bloß mit Menschen, mit denen wir hier ringen, sondern es geht um den Weg des Volkes Gottes durch diese Zeit. Und wir wollen doch andere Menschen herausziehen aus dieser Welt der Finsternis und der Dunkelheit und wollen sie ins Licht Gottes bringen. Das ist zuerst ein begeisternder Gedanke, dass Gott dort, wo doch Satan seinen Thron hat, eine Gemeinde ruft und erhält und schützt, auch wenn die Finsternis zu den brutalsten Mitteln der Verfolgung greifen muss. Sie kann nicht ausgelöscht werden. Und die Gemeinde Jesu kann nicht untergehen, da wo sie treu auf Jesus blickt. Und das will ich Ihnen jetzt zeigen, wie diese Gemeinde aufpassen muss, wo ihre Stärke liegt, wo ihre Kraft liegt. Zuerst fällt der Blick auf das scharfe, zweischneidige Schwert, das Jesus in seiner Hand hält. Sie haben sicher ganz andere Bilder von Jesus vor ihren Augen. Sie lieben sicher auch das Bild des guten Hirten, wenn er den Stab in der Hand hat. Aber hier wird uns gesagt, dass diese Gemeinde in Pergamon ihren Blick richten soll auf Jesus, der das Schwert in seiner Hand hat. Noch einmal, in unserer friedliebenden Zeit, ist das denn passend, dass Jesus ein Schwert trägt? Es ist das Schwert des Geistes, von dem im Epheserbrief steht. Und andere erinnern sich, dass ja im Hebräerbrief da steht, im 4. Kapitel, von dem zweischneidigen Schwert, nicht dieses äußere Schwert, zu dem Jesus gesagt hat, dass er es nicht brauche. Er, der keine Gewalt anwendet und alle seine Macht hineinlegt in sein Wort, in dieses Bibelwort. Wissen Sie, dass da alles drin liegt? Dieses Wort, das durchdringt, bis das es scheidet, Mark und Bein und einen Menschen schier zerreißt. Und das kann so gehen, wie es viele von uns erlebt haben. Sie haben ein Wort gehört, sie haben gelesen in der Bibel und dann liest das sie überhaupt nicht mehr los. Es hat ihre Gedanken gerichtet und plötzlich sind Dinge in ihrem Leben ihnen bewusst geworden, die sie lange geleugnet haben, die sie von sich weggeschoben haben. Da wird plötzlich sichtbar und offenbar, was Sünde und Ungehorsam und Unglauben ist. Und das wird ins Licht gezogen. Es ist immer das befreiende Schwert, das bloßlegt und aufdeckt, damit in unserem Leben Ungeklärtes und Dunkles bereinigt werden kann. Und das sagt doch Jesus dieser Gemeinde von Pergamon, weil er sie daran erinnern will, dass sie in dieser Welt, auch dort, in der Welt der Kunst, der Bildung und der Gelehrsamkeit und der Wissenschaft, diesen Dienst tun muss, dass sie Menschen hinführt ins Licht Gottes. Wie kann man das tun? Indem ich sein großes Evangelium weitersage. Dieses Evangelium, das redet von des Menschen Schuld und dem Erbarmen Gottes, dass kein Mensch zu Gott vordringen kann, außer da, wo Gott seine erbarmende Hand uns entgegenstreckt, in seiner Versöhnung am Kreuz. Dass sie das predigen dort in Pergamon und dass dieses Wort hineindringt und Menschen scheidet und Unruhe macht. Sie braucht nicht fliehen, sie braucht nicht eine Untergrundgemeinde zu werden, wie groß auch der Widerstand sein mag. Und ich freue mich, dass es auch unter uns gar nicht wenige gibt, besonders unter den jungen Menschen, die ihren christlichen Glauben so verstehen und sagen, ich will nicht bloß auf die Bibelschule gehen, ich will nicht bloß einen frommen Beruf ergreifen, ich will Physiker werden oder ich will Politiker werden und ich will da das Wort Gottes weitertragen. Und es ist in unserer Welt, wie dunkel sie auch sein mag und wie sie auch besetzt sein mag von den Dämonen der Zeit, nirgendwo ein Bereich, wo das Schwert des Geistes nicht scheidet und trennt und das Licht offenbar macht. Ich weiß nicht, was jetzt bei Ihnen der Fall ist, ob Sie selbst umgetrieben sind durch ein Wort, das Sie getroffen hat, oder ob Sie in dieser Aufgabe stehen, die Ihnen wieder neu bewusst wird. Ich möchte doch auch so ein Zeuge sein, wie da die Gemeinde von Pergamon und in der heutigen Verwirrung unserer Zeit wieder Klarheit schaffen unter dem Wort Gottes. Es ist wunderbar, dass dies geschieht, auch in der Welt der Politik, auch in der Welt der Wirtschaft, auch in unserer so gottlosen Zeit, die von Gleichgültigkeit geprägt ist, da, wo wir dieses Wort Gottes lesen. Und es ist immer dieses Wort Gottes, dieses unverfälschte Wort Gottes, so wie Sie es hier lesen, das uns still macht und uns überführt. Und ich verstehe, dass in unseren Tagen der Sport beliebt ist, an der Bibel rumzuschnipfeln und abzuschneiden und zurechtzubiegen und es dem modernen Menschen anzupassen, weil man das Schwert nicht mehr ertragen kann, sondern es zu einer Menschenmeinung degradieren will. Da liegt die Gabe der Gemeinde von Pergamon. Und der Teufel steckt im Detail. Auch hier, wo das Schwert des Geistes in seiner Schärfe nicht mehr anerkannt wird, wo wir die Klinge stumpf machen, da hat die Gemeinde ihre Kraft und ihr Zeugnis. Zum heutigen Sonntag haben wir von der Aktion Hilfe für Brüder zu diesem evangelischen Fastenopfer aufgerufen, um in unserer deutschen Kirche, evangelischen Kirche in Deutschland noch einmal den Auftrag der Weltevangelisation bewusst zu machen. Ich meine, dass das den Menschen gar nicht mehr klar ist. Die sagen, naja, man muss eben in den Notfällen heilen und helfen. Das weiß jeder. Und das bestreitet überhaupt niemand unter uns jetzt, dass praktische Hilfe ganz Not ist. Aber wenn wir das versäumen, dass Menschen eine Seele haben, die nach Gott schreit, in aller Welt, auch in den Notgebieten, dann werden wir schuldig. Auch wenn wir heute bei allen Sozialaktionen vergessen zu sagen, dass Menschen heimfinden müssen zu Gott und ohne Frieden mit Gott verloren sind, werden wir schuldig. Das Schwert des Geistes, das Jesus in der Hand hält, sonst werde ich kommen und wider dich kämpfen. Die Gemeinde und Kirche, die das Wort Gottes in seiner Eindeutigkeit und Klarheit verlässt, wird, wie wir es schon einmal gehört haben, in den Sendschreiben, von Jesus selbst zerstört. Nicht vom Feind, von Jesus selbst zerstört. Und wollen mit Zittern und Zagen daran gehen, Herr, lass dieses Gericht nicht bei uns geschehen, um der Missachtung deines Wortes willen. Und das andere, was hier gezeigt wird, was für diese Gemeinde in Pergamon eine wichtige Stärke ist. Zuerst das Schwert des Geistes, das scharfe, zweischneidige Schwert, die Bedeutung des Jesus-Namens. Ich habe in den letzten Predigten ein paar Mal Gelegenheit gehabt, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Betonung des Jesus-Namens nicht eine gleichgültige Sache ist. Denn es wird auch hier bei dieser Gemeinde erwähnt, du hältst an meinem Namen fest, heißt es im 13. Vers. Du hältst an meinem Namen fest. Das müssen Sie wissen, dass auch in Pergamon eine Fülle von Weltanschauungen gab. Und wenn das Christentum als Weltanschauung vorgetragen worden wäre in Pergamon, kein Mensch hätte sich drum geschert. Religionen gab es in Hülle und Fülle, die Welt ist tolerant, was Religionen anbelangt. Aber sie haben nicht eine Religion und nicht eine Weltanschauung verkündet, sie haben einen Namen, Jesus, und eine Person verkündet, dass Jesus da ist. Und davon sind wir doch überzeugt, er ist jetzt mitten unter uns. Er, der kommen wird am Ende der Welt, den haben sie verkündigt. Und da ging der Widerstand los. Und man hat sie gedrängt, doch aufzuhören und nicht mehr im Namen Jesu zu reden. Und sie haben festgehalten am Namen Jesu, wie wenn heute nicht schon längst dieses Kennzeichen der Gemeinde Jesu ist. Ob sie festhält an Jesus, dem Sohn Gottes, gestorben für unsere Sünden, auferstanden am dritten Tag von den Toten. Und dass sie seine Göttlichkeit bekennt in einer Welt, wo er umfunktioniert werden soll zu einem reinen Menschen, wo eine Erlösungsreligion gemacht wird. Du hältst an meinem Namen. Das lobt Jesus an ihr. Und hat sie das nimmer, die Gemeinde in Pergamon, dann ist sie eine verlorene Gemeinde, die der Welt angepasst ist. Es kommt auf nichts anderes so sehr an, wie auf dieses Zentrum ihres Dienstes und ihres Glaubens. Aber wenn wir das sagen, dass der Name behalten wird, dann meinen wir auch noch etwas anderes. Dass sie sich mit ihrem Leben dazu bekennt. Warum hat denn der Antipas sein Leben gelassen? Warum war er denn treuer Zeuge? Wir können nie bloß Zeuge sein mit dem Mund allein. Den Mund brauchen wir immer dazu. Aber es muss auch mit dem Leben unterschrieben sein. Was hat unser Zeugnis für einen Wert, wenn unser Leben vor der Welt ein zweideutiges ist? Und die Menschen nicht unterscheiden können, ob wir uns der Welt angepasst haben oder ob wir von Gott bestimmt sind. In allen Fragen, ob das um Lüge und Wahrheit, Ehrlichkeit und Reinheit unseres Herzens geht. Du hast meinen Namen behalten. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann fordert uns dies heraus, dass wir Ja sagen, vorher hieß im Petrusbrief, zum heiligen Gebot, aus Liebe zu Jesus. Und dass wir sein Wort bewahren, ganz und völlig, dass wir uns drunter stellen und dass wir Zeugen sind, kann Jesus das zu ihnen sagen, mein treuer Zeuge, so wie das Jesus zu Antipas gesagt hat, ein sonst für uns unbekanntes Leben. Wenn das nur Jesus von ihnen sagt, er stand da irgendwo im Gewühl am Thron Satans, mittendrin in der Wirtschaftswelt von heute umkämpft und versucht, aber er war mein treuer Zeuge. Nicht bloß die kleinen Christengemeinden in der Welt des Islam oder im Marxismus. Hier in Stuttgart, treue Zeugen, die nicht einen Millimeter abweichen wollen von ihm und das öffentliche Bekenntnis ablegen. Das ist doch das, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und das haben sie gesagt. Und sie haben sich nicht geniert, wenn sie gesagt haben, heißt bei dir auch alles immer bloß Jesus, Jesus, Jesus. Ja, wenn es nur so heißen würde bei uns. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das ist ja unser Glaubensbekenntnis, das alles sagt. Du hast meinen Namen behalten. Hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Glauben ist für uns kein Fassen von Lehre. Und wir wehren uns gegen die Intellektualisierung des Glaubens, das nichts mit dem zu tun hat, was das Evangelium uns meint. Wo der Glaubensweg zur Theologie gemacht wird, sondern Glauben ist ein persönliches Liebesverhältnis mit Jesus. Den Glauben an mich nicht verleugnet. Diese persönliche Gemeinschaft mit Jesus, der mit ihnen in die neue Woche geht, der ihnen nahe ist und sie segnen will. Und nun geht es im dritten Punkt noch um ein Detail, um ein ganz gefährliches Detail, dass da Kompromisse waren. In Pergamon innerhalb der Gemeinde, wir wissen nicht genau, um was es sich gehandelt hat, bestimmt war es nicht die Gemeinde, wo so klares Bekenntnis zu Jesus vorliegt, kann das ja nie die ganze Gemeinde treffen. Vielleicht war das nur ein Club, der sich im Gemeindehaus von Pergamon traf oder ein Kreis oder irgendwo waren ein paar dazwischen. Und die lebten eine merkwürdige Weite. Sie haben teilgehabt am Heidentum, unbedenklich das Wort Hurerei ist in der Bibel immer doppeldeutig, meint zuerst geschlechtliche Unreinheit, meint dann auch die Religionsvermischung, so ganz gleich, wie man Gott versteht, man kann ihn auch im hinduistischen Weg und im Buddhismus verstehen und ist doch alles irgendwie ähnlich. Sie haben alles vermischt zu dem großen Brei und die Wahrheit des Wortes Gottes verfälscht. Und diese Gemeinde hatte dieses kleine Geschwür in ihrer Mitte, warum denn nicht? Und da sagt Jesus, ein kleines habe ich wider dich, es ist nur am Rand der Gemeinde stehend, aber wenn das nicht weg ist, werde ich wider dich Krieg führen, sagt Jesus. Weil das eine ganz furchtbare Sache ist, wenn wir in unserer Mitte Gedanken dulden, die der Göttlichkeit Jesu Eintrag tun, der sich für uns geopfert hat, der uns heute ja allein unser Leben in die Nähe Gottes versetzen kann. Und wenn das in der Gemeinde nicht eindeutig und klar ist, das ist gar nicht in unser Belieben gestellt, ob wir das dulden oder nicht, sondern es geht um Eindeutigkeit der Gemeinde, dass hier Stellung bezogen wird. Von unseren Jugendgruppen wurde mir in diesen Tagen aus der Jugendzeitschrift Bravo zwei Seiten gegeben. Das hat mich tief erschüttert, was heute junge Leute lesen. Bravo ist die meistgelesenste Zeitschrift. Da ist eine Anleitung drin, wie junge Leute heute pendeln sollen. Die Kreise mit den Feldern, wie genau beschrieben, wie sie das machen sollen. Und der Zustand natürlich, das ist keine Zauberei, das ist gar nicht, das ist ganz harmlos. Wo überall das auf uns zukommt, das nicht, haben nicht unsere Jugendgruppen gewollt, sondern die haben mir es nur zur Information gegeben, damit man heute auch registriert, was in der Welt geschieht. Natürlich, die stehen fest. klarer als manche Erwachsene vielleicht, dass wir wissen, wo das in unserem Leben geschieht. Eine furchtbare Vermischung. Wo haben Sie Teil an diesem Geist der Finsternis? Wo Gedanken der Unreinigkeit uns beherrschen? Wo wir meinen, wir können unseren christlichen Glauben vermischen mit all dem, was von der Hölle kommt? Es ist ganz wichtig, dass unsere Gewissen gereinigt sind. Auch diese Gewissen, die oft so weitherzig sein können und sagen, das ist doch alles heute nicht mehr schlimm. Wir leben in einer Zeit, wo das alles gang und gäbe ist. Das tun doch alle Menschen. Das ist nie für uns eine Frage, was die Menschen tun, sondern ihr Gewissen muss geschärft sein vom Wort Gottes, dass sie ein Gefäß Gottes sein können. Dass Gott, so wie wir auf unserer Freizeit auf dem Michelsberg immer wieder gehört haben, seinen Heiligen Geist in uns geben will und dass wir uns reinigen zum Dienst, ganz und völlig, auch als Gemeinde. Sonst werde ich bald zu dir kommen und mit dem Schwert meines Mundes gegen sie Krieg führen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist wunderbar, dass am Ende dasteht, dass es eine Umkehr gibt. Unser Herr will heute Reinigung haben und ich darf es Ihnen persönlich und direkt sagen, dass jetzt unser Herr bei Ihnen Klärungen machen will und nicht bloß Ihnen ins Bewusstsein ruft, sondern in seiner Vergebung ganze furchtbaren Bindungen der Finsternis auslöschen kann und sie in den Frieden führt, heraus aus der Bedrängnis, aus der Angst, aus der Umklammerung, wo man nicht mehr atmen kann, hinein in seine Freude und in seine Nähe. Wenn du nicht umkehrst, kehr doch um in den Frieden Gottes. Und dieses Wort Umkehr gilt auch unserer Gemeinde und der ganzen Christenheit. Weil Gott noch einmal auch in unserer Zeit sein Evangelium ertönen lassen will, auch da, wo der Satan seinen Thron aufgebaut hat, in unserer Welt heute, dass Menschen gerettet werden und selig werden. Und dann spricht er von dem Weg durch die Wüste, den diese Gemeinde von Pergamon zurücklegen muss. Das ist manchmal ein schwerer Weg, auch durch eine Zeit, wo die Feindschaft in der Christenverfolgung so hart entgegentritt. Ich will dir Manna geben, Stärkung und Himmelsbrot. Mehr braucht die Gemeinde gar nicht als das Wort ihres Gottes, das sie stärkt an Leib und Seele. Und dieser Herr wird auch ihnen Kraft geben, dass sie nie denken, sie würden um Jesu willen irgendetwas verzichten. Nie. Auch da, wo sie jetzt einer sündigen Beziehung ihres Lebens endgültig Abschied geben, sagen, ab heute nicht mehr. Ich will brechen mit der Sünde. Werden sie nie verzichten. Der Herr wird ihnen in der Wüste, die ihnen als Wüste scheint, im Verzicht Manna geben, so köstlich und wunderbar, dass sie nur danken können, wie er sie beschenkt. Und dann schreibt er seinen Namen auf den weißen Stein, den neuen Namen, ich mache alles neu. Wir haben ja erst den Anfang entdeckt, was Jesus alles noch aus uns machen kann. Und wir stehen erst am Anfang von wunderbaren Dingen, die er aus unserem Leben noch wirken will. Amen. Und dann singen wir noch vom Lied 524, das wir schon begonnen haben, die Verse 6, 7 und 10. beten. Du, unser großer und ewiger Gott, das können wir nicht begreifen, dass du als der reine und heilige Gott in unserem unreinen und schmutzigen und auch dunklen Leben Wohnung machen willst. Und wir bitten dich jetzt, komm du zu uns, weil du unser Leben ganz neu machst und das freut uns so. Und das ist so wunderbar, dass du alles Dunkle wegnehmen kannst, dass du gekommen bist, die Werke des Teufels zu zerstören und dass im Opfer deines Sohnes alle Sünde und alle Bindungen gebrochen werden kann. Herr, mach uns sensibel für Dinge in unserem Leben, die uns von dir trennen, die unser Gewissen abstumpfen, die wir als unschuldig ansehen und die es doch nicht sind. Gib uns einen klaren Blick, auch für das, was du heute willst, in unserer Welt, durch uns hindurch. Mach uns zu Menschen, die dein Wort weitersagen können, auch da, wo Menschen gefangen sind, in allen möglichen Bindungen der Finsternis. Gib uns das Geschick und die Einfalt, dein Wort so weiterzusagen, dass dein Heiliger Geist dadurch Menschen treffen kann und zur Umkehr führen. Und dann wirke du das in deiner Christenheit, dass doch ganz neu entdeckt wird, dass wir dein Evangelium weitersagen dürfen, dass Menschen gerettet werden und zum Glauben an dich kommen. Und alles, was uns sonst noch bewegt, die Sorge um die friedelose Welt, um die kranken und die leidenden Menschen, das schließen wir ein in das Gebet, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 267 den vierten Vers. Wissen ja von unserem Notizenzettel hinten, wo alles steht, aber ich will es doch noch mal sagen, dass wir am nächsten Sonntag weitermachen mit den Sendschreiben, aber eine Missionsmatinee haben mit dem Patrick Johnston aus England. Also nach dem Gottesdienst sind wir drüben beieinander und er wird uns einführen in diese große Aufgabe der Weltevangelisation. Wo überall in der Welt der Name Jesu unbekannt ist. Und wir essen dann gemeinsam zu Mittag, da laden wir Sie ein, dürfen Sie dabei sein und brauchen sich nicht anmelden. Schön, wenn Sie das einplanen und von unserer Gastfreundschaft Gebrauch machen. Wir suchen auch immer wieder die Nähe zu Ihnen und freuen uns über jeden, der hier ist. Woher Sie auch kommen, aber weil wir Sie mit hineinnehmen wollen in die Gemeinschaft, darum laden wir Sie auch ein, dabei zu sein und auch die Begegnung dann am Tisch zu gebrauchen. Wir haben ja am nächsten Samstag, also am Tag davor, diesen Jugendmissionstag, da liegen hinten die Programme, da war gestern der Anmeldeschluss. Jetzt wollte ich bloß noch fragen, wer eventuell von hier noch wäre, der sagt, wir haben eine große Menge Anmeldungen, aber damit wir genau wissen, wegen dem Essen am Samstag müssen wir es, nicht am Sonntag. Bei Jugendmissionstag, wer sich noch nicht angemeldet hat und gerne dabei wäre, soll doch jetzt die Hand heben, damit wir es kurz zählen. Sonst sind alle angemeldet. Wunderbar, das ist wichtig, dass das funktioniert. In den Gemeindeblättern lagen die Aufrufe zu diesem Fastenopferhilfe für Brüder bei. Bewusst war keine Zahlkarte beigegeben, weil es uns nicht in erster Linie um Geld geht, sondern um eine Rückbesinnung. Auch in der Mission ist ja ganz stark, wenn Sie das einmal beobachten, allein die äußere Hilfe in den Vordergrund gerückt. Das sind ja ganz merkwürdige Entwicklungen, wo man meint, wenn man nur die äußeren Umstände bessert, dann wird der Mensch schon auch im Lauf der Zeit besser werden. Und wo wir die gesegnete Missionsarbeit kennen und auch die gesegnete Diakonie der Väterzeit, wissen wir, dass das ganz eng zusammen war und das hat nicht funktioniert. Und darum ist uns die so wichtig, auch in der Mission heute, in der Weltmission deutlich zu machen. Und wir sind so dankbar, dass wir neben der Aktion Brot für die Welt, die aber nicht Verkündigung unterstützen kann und will, die auch nicht gemeindebildende Maßnahmen unterstützen kann, sondern nur soziale Projekte oder Entwicklungsprojekte, auch nicht die theologische Ausbildung, dass wir hier einen Schwerpunkt legen dürfen für diese Sache. Unsere Gemeinde ist ja ziemlich mit diesem ganzen Aufgabenfeld verbunden und wir sind dankbar, wie der Herr diese Arbeit selbst ausgeweitet hat. Wenn Sie diesen Aufruf nicht kennen, der liegt hinten, das ist so ein großformatiges Blatt, zusammengefaltet, rot, schwarz, Hilfe für Brüder, nehmen Sie es mit. Also all die, die kein Gemeindeblatt haben, das will ich damit nur sagen, weil mir das doch wichtig ist. Wird das Sterben Jesu totgeschwiegen? Oder kommt die Frucht des Leidens Jesu allen Menschen zugut, sein Passionsleiden und sein Kreuzestod? Erfahren das die Menschen in der Welt? Jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass er von Jesus hört. Das ist uns wichtig und darum ist auch unser Opfer heute für diese Aufgabe. Wir haben bei unseren neuen Projekten beschlossen, für diesen Dr. Ken Nagakan, der am 17. Oktober hier gepredigt hat, Sie kennen vielleicht noch das Bild dieses noch jungen Inders, etwa 40 Jahre alt, der hier, deshalb sage ich jung, nicht weil ich 44 bin, der hier gepredigt hat und die haben ja so eine Ausbildung, wo die Pfarrer gleichzeitig einen Handwerksberuf in Indien lernen. Der sagt, das hat sonst keinen Wert, wir müssen die Evangelisten und die Pfarrer in Indien in einen praktischen Beruf hineintun und dann auf beiden Schienen trainieren, denn die brauchen keinen Gehalt. Die können sich dort in den kleinen Gemeinden ihr Gehalt selbst verdienen und können dann Dienst tun und dort war es für seine Ausbildungsstätte verschiedene Gebäude, die wir nun finanzieren wollen und dafür ist heute unser Opfer bestimmt. Und wir wollen nun um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.